Weil ich reite deswegen so stark drauf rum, weil es unfassbar viele Menschen gibt, die diesen inneren Kampf immer wieder aufs Neue verlieren. Es muss nicht das Essen sein, das können ganz unterschiedliche Themen sein. Und wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig das ist, mit sich in Kohärenz zu sein, in der Selbstführung, weil das die absolute Grundlage dafür ist, dass ich auch andere Menschen führen kann.
Für mich ist es so, dass ich sage, ich versuche, mich da in dem Bereich weiterzuentwickeln und ich gehe im Grunde genommen immer wieder in den gleichen Bereich des Unwohlseins hinein.
Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige und funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, mentalen Gesundheit, mentaler Stärke, Selbstleadership, Leadership, wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der.
Der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby,
Hallo Christian.
Hallo zusammen.
Ja.
Was ist heute anders, Corby?
Einiges. Wir sind zu dritt, wir sind in einem anderen Raum. Aber das Besondere ist, dass wir heute zu dritt sind. Genau, heute ist Christian bei uns.
Heute ist der Christian bei uns und zwar der Christian Brandl wird mit Sicherheit gleich noch auch ein paar Worte dazu sagen, wer so ist. Und werden ganz viele spannende Dinge heute über ihn erfahren. Zunächst erstmal, Christian ist ein unglaublich, ich freue mich deswegen unglaublich, dass du, Christian, heute in der Show bist, in der Sendung bist. Denn das war wirklich mein Wunsch, dich heute hier zu haben. Warum finde ich das so spannend? Christian, du warst nicht nur lange Zeit Senior Vice President eines deutschen Konzerns, sondern verbindest, finde ich, wie kein zweiter diese Synergie aus dieser unglaublich disziplinierten, gelingenden Selbstführung und die Kombination der reichhaltigen Führungserfahrung auf wirklich oberer Ebene, gehobener Ebene. Darüber hinaus bereichern mich unsere Gespräche immer so dermaßen mit all deinem Wissensfundus, fast schon mit deiner Weisheit. Und ich glaube, dass wir alle, die hier zuhören, in diesem Podcast von dir und von deiner Erfahrung, vor allem von diesem gelingenden Wechselspiel, Zwischenspiel von Selbstführung und Leadership profitieren können. Und darüber wollen wir heute auch reden, Christian. Was ist eigentlich eine gelingende Selbstführung? Wie funktioniert die? Was ist da in deinen Augen wichtig? Aber was sind auch Leadership-Prinzipien in deinen Augen? Wie funktioniert gelingende Führung, gelungene Führung, vielleicht auch in diesen modernen Zeiten? Also erstmal sehr, sehr schön, dass du da bist, Christian. Und vielleicht magst du noch mal ein paar Worte einfach nur zu dir sagen, wenn du magst, wie alt du bist, wo kommst du her? Und dann übergebe ich gleich mal dir das Wort.
Und vielleicht, wen du lieber magst, den Thomas oder mich.
Und das Letzte lasse ich bleiben, aber vielen Dank erstmal, dass ich da bin, bei euch bin. Ich freue mich darüber und ich freue mich auf einen sehr schönen Austausch zu diesen Themen, die du angesprochen hast, Thomas. Ich werde nicht mit dem Alter anfangen, das werde ich zum Schluss dann mit reinbringen, aber vom Grundsatz her ist es so, dass ich in der Tat 23 Jahre in einem deutschen Konzern gearbeitet habe. Das war damals noch ein DAX 30-Konzern, heute wäre es ein DAX 40-Konzern. Und ich habe da nach meiner Ausbildung begonnen und bin all die Jahre dann in diesem Konzern geblieben, in unterschiedlichen Funktionen, auch zum Teil in unterschiedlichen Tochtergesellschaften. Begonnen habe ich nach dem Abitur damit, dass ich erst einmal Soldat geworden bin. Habe danach studiert. Nach meinem ersten juristischen Staatsexamen habe ich eine Zeit an der Uni gearbeitet. Bin Referendar geworden und habe dann in dem Konzern angefangen. Habe irgendwann zwischendurch noch einen Master in Mergers and Acquisitions gemacht und bin irgendwann an vielen Stellen in Situationen gekommen, wo ich mich entscheiden musste, dann, wie mein beruflicher Weg weitergehen sollte und habe das einige Male gehabt, dass ich überrascht war, was man mir angeboten hat, weil es nicht genau meine Zielvorstellung war und ich habe mich nachher dann dafür entschieden, diese Angebote jeweils wahrzunehmen und war überrascht, viele Jahre später, dass es im Grunde genommen eigentlich viel besser war als das, was ich mir selber überlegt hatte vorher, wie ich meine Karriere entwickeln wollte. Irgendwann bin ich aus dem westdeutschen Bereich, aus Nordrhein-Westfalen, hier nach München gezogen und habe das R1 kennengelernt und schätzen gelernt. Trainiere hier bei Thomas und mit Marco und so sind die Gespräche zustande gekommen. Und jetzt tat sich dann mein Alter auch, ich bin 60 Jahre alt und beginnen wir mit den inhaltlichen Themen.
Also herzlich willkommen, Christian, echt schön, dass du da bist. Christian, du hast es gerade schon gesagt, und das finde ich auch so bemerkenswert. Du hattest gerade schon so ein kleines bisschen auch diesen militärischen Hintergrund angesprochen, durchaus. Wenn ich gleich mal fragen darf, weil wir wollen diesen Podcast so ein kleines bisschen eben in diesem Spannungsfeld, und wahrscheinlich ist es gar kein Spannungsfeld, der zwei Themen Selbstführung und Führung begehen. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert, Christian, und zwar inwieweit spielt biografisch gesehen deine Zeit beim Militär eine Rolle, wenn es um das Thema Selbstführung geht. Das ist ja eines deiner, wenn ich das richtig wiedergebe, eines deiner größten Dinge, die du schon immer wieder auch proklamierst, ist das Thema der Verantwortungsübernahme für die Dinge, die ich so mache oder beziehungsweise eben auch für das, was hinten rauskommen soll, fürs Ergebnis, für die Ziele, sowohl in der Selbstführung als auch in der Führung. Also das Thema, Stichwort Ownership, ganz, ganz wichtig, auch in deinem Sprachgebrauch. Inwieweit spielt da biografisch dieses Thema und die Erfahrung beim Militär eine Rolle?
Also es ist wirklich in der Tat ein spannendes Thema. Also es ist es spielt sicherlich bei dem Thema ganz, ganz stark rein Selbstdisziplin. Und zwar deshalb, weil man so oder ich zumindest als Abiturient der Auffassung war, ihm steht die Welt jetzt mal völlig offen und er weiß jetzt schon eine Menge, wie die Dinge funktionieren, dann Soldat geworden bin und als erstes mal gelernt habe und festgestellt habe, dass zumindest für dieses System, in das ich da hineingekommen bin, meine Selbsteinschätzung nicht völlig zutreffend war. Das heißt, es gab eine Menge Dinge, die zu lernen waren, die zu verstehen waren, und insbesondere gab es eine Menge an auch physischen Themen, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Und dabei ist mir vom Grundsatz her klar geworden, dass es mehrere Grundparameter gibt. Und eines der Grundparameter ist, dass wenn du deine Angelegenheiten nicht selber hinbekommst, im Regelfall auch niemand anders es für dich tun wird. Mhm. Ein weiterer sozusagen Eckpunkt ist gewesen, dass ich für mich selber festgestellt habe, dass es so etwas wie eine konstruktive und eine destruktive Reflexion gibt. Mhm. Beginne ich mit der konstruktiven Reflexion. Eine konstruktive Reflexion ist das, was man braucht, um erfolgreich auf seine Ziele hinarbeiten zu können. Dass man solche Rückmeldungsloops mit sich selber macht und sich die Frage stellt, was kann ich eigentlich anders machen, was muss ich anders machen, damit bestimmte Dinge besser funktionieren, oder insbesondere, wenn man festgestellt hat, dass man mit irgendwas gescheitert ist, dass man sich überlegt, wie mache ich es eigentlich anders, um das Ziel zu erreichen. Also da ist eine Hartnäckigkeitskomponente, aber eben auch, sage ich gleich was zu, aber auch eine sehr starke Reflexionskomponente dabei. Das ist sicherlich immer eine für mich eine konstruktive Art der Reflexion. Die destruktive Art der Reflexion ist, nehmen wir jetzt ein Beispiel virtuell mal, ich habe irgendwie 70 Vorgänge in meinem Eingangskörbchen liegen. Wenn ich dann permanent reflektiere, was für ein Riesenaufwand das für mich ist, das ganze Thema abzuarbeiten, dann wird das nicht motivierend wirken und es wird mich eher, also mich als Person eher hindern darin, da erfolgreich mit der gebotenen Aggressivität in der Sache an dieses Thema heranzugehen. Das Gleiche ist, als ich früher mit einem Freund von mir, mit meinem besten Freund, wir noch Hochtouren in den Bergen gemacht haben, früh aufgebrochen sind, um 5 Uhr morgens dann die Hütte verlassen haben und wussten, dass wir wahrscheinlich um 19 Uhr in der nächsten Hütte ankommen, dann hilft es nicht wirklich, schon um 7 Uhr drüber nachzudenken, wie viele Stunden man noch laufen muss. Sondern ich habe mir da angewöhnt, das ist auch jetzt beim Militär schon angewöhnt, solche Arten der Reflexion nie vor mittags, also nicht vormittags, sondern vor der Mittagszeit anzustellen. Mhm. Weil das, was dann sozusagen übrig bleibt für mich, also wenn ich jetzt sage, das sind dann irgendwie immer noch, in dem Beispiel jetzt mit der Hochtour, 12 Stunden, oder wenn ich nicht weiß, wann überhaupt jetzt sozusagen eine bestimmte Übung zu Ende ist, damals beim Militär, dann ist das irgendwie handhabbar noch. Also die Portion, die ich dann vor der Brust habe an Zeit und an antizipiertem Unwohlsein, das mir das beibringt oder zuführt, die ist dann für mich verdaubar. Mhm. Aber sowas wie, wenn es dumm läuft, sind es noch 24 Stunden, ist einfach für mich zum Beispiel eine Zeit, bei der ich mir im Grunde genommen keinen positiven Henkel dran bekomme, um meine Emotionen, die ich dann habe, sauber zu managen. Also keine destruktiven Reflexionen, Selbstreflexionen oder Reflexionen vor der Mittagszeit. Das ist was ich auch mein ganzes Berufsleben durchgehalten habe und immer gesagt habe, wenn ich irgendwie ins Büro komme, ist das Erste, dass ich anfange, die Sachen, so wie ich sie geplant habe, abzuarbeiten und mir nicht gleich zu sagen, wahrscheinlich kommen wieder 5 Sachen rein, die mich davon abhalten, dass ich das Pensum, das ich mir vorgenommen habe, abarbeite. Das passiert dann von alleine. Aber ich habe einfach angefangen, die Sachen mal runterzuarbeiten, so viel wie geht, um dann gegebenenfalls den Herausforderungen des Tages, die dann spezifisch sind, die neu reingekommen sind, dann gerecht zu werden.
Hast du dir für solche spezifischen Dinge, also diese reaktiven Sachen, die so reinkommen am Tag, hast du dir da Puffer eingeräumt oder hast du gesagt, na, die kommen oder kommen nicht, aber mein Terminkalender ist per se voll und wenn die kommen, muss ich was umschichten oder hast du schon antizipiert, da habe ich jetzt jeden Tag, ich nenne es jetzt mal ganz provokativ, so eine Stunde Bullshit-Puffer.
Nee, es war eigentlich anders. Also vom Grundsatz her habe ich diese Puffer nie gehabt, weil die Sachen, die auch reingekommen sind, wenn sie reinkamen, so schwer zu antizipieren waren und aller Wahrscheinlichkeit in einer Stunde auch gar nicht erledigt sind.
Okay.
Ja. Und weil es zum Teil so Stapelungen gab, so Dopplereffekte, 3 Sachen, 4 Sachen, die reinkamen, die du dann, wo du einfach nur noch die Bälle in der Luft jongliert hast und gehofft hast, dass sie nicht runterfallen. Okay. Ja, und dass du es weiter vorangetrieben hast. Also dieses Puffer reinbauen habe ich in der Form, so wie du es gefragt hast, nie gemacht.
Dann hast du dich einfach mit gestörten Handlungsplänen abgefunden, hast gesagt, die kommen wahrscheinlich und die bedingen dann deine alltägliche
Arbeit. Also wenn ich meine Mentees oder meine eigenen Leitenden insofern da in Feedbackgesprächen hatten und die mir gesagt haben, wie aufreibend das für sie ist, habe ich ihnen immer gesagt, wisst ihr, für mich ist es, dass ich mir immer sage, eigentlich ist es egal, wie viel Meter unter der Wasseroberfläche du ertrinkst. Ja. Es spielt keine Rolle mehr. Irgendwann hast du so viel auf dem Tisch, dass du dein Pensum heute sowieso nicht durchbekommst. Und dann muss man sehen, dass man eben die prioritären Sachen wegbekommt und das andere muss dann eben geschoben werden, weil es nicht anders geht.
Also das permanente Neuinterpretieren, Priorisieren,
genau.
Schnelle Entscheidungen treffen. Genau.
Und das andere, was halt sozusagen auch da immer war, und das muss man dann auch transportieren eben, oder habe ich dann auch immer transportiert, dass ich gesagt habe, also zum Beispiel Aufgabenlisten, wenn die gemacht werden, mit mehr als 12 Aufgaben für ein bestimmtes Zeitfenster, sind schlichtweg nicht realistisch. Ja, man muss dann auch mit sich selber so fair umgehen und dann auch seinen sozusagen Kunden oder den Ansprechpartnern im Unternehmen einfach auch deutlich machen, dass sie jetzt auf Priorität 27 stehen und dass die Priorität wahrscheinlich auch nicht schnell steigen wird, weil immer wieder neue Sachen reinkommen, die dann prioritär sind. Mhm. Und das muss man diskutieren, vermitteln und versuchen, Lösungen zu finden dafür.
Okay. Christian, nochmal auch zur Selbstführung zurück.
Ja.
Denn für mich ist es wirklich erstaunlich, ich habe dich jetzt kennengelernt, doch schon einige Zeit, in der ich dich begleiten durfte und das kann jetzt hier keiner sehen, ja, aber Christian ist ein unfassbarer sportlicher Athlet, 60 Jahre, unglaublich fit, unglaublich muskulös, unglaublich kräftig und sehr, sehr, sehr athletisch und sportlich. Also das kriegst du unfassbar auf die Reihe. Dann hast du eine Bilderbuchkarriere hingelegt, wonach sich wahrscheinlich viele sehnen. Du hast eine Familie. Also es ist irgendwie, auf zumindest wenn man dich so sieht, sagt man, meine Herren, was für ein gelingendes Leben. Und die Frage ist, was ist dein Geheimnis?
Das ist so ein bisschen so wie das, was ich vorhin schon gesagt habe, in Bezug auf das Abarbeiten von Themen und das auf sich darauf einlassen, was an neuen Herausforderungen jetzt kommt. Also wenn ich jetzt sagen sollte, was jetzt eine der wirklich gelungenen Sachen ist in meinem Leben, dann würde ich immer sagen, dass wir es hinbekommen haben, meine Frau und ich, unsere Tochter, wirklich gut durch ihre Kindheit zu bringen, und gleichzeitig beide noch gearbeitet haben. Claudia phasenweise Teilzeit dann, aber am Ende dann Teilzeit doch wieder fast Vollzeit sozusagen, nur zu Hause. Und das ist eine hohe koordinative Aufgabe, bei der man dann eben die Prioritäten klar setzen muss. Und alles andere dann eben auch, oder die Dinge, die nicht prioritär sind, dann eben auch bereit sein muss, zur Seite zu schieben. Also lass mich ein Beispiel machen. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn nach 1-2 Jahren unter der Woche schlichtweg mit Freunden, Bekannten keine Abendtermine mehr gemacht.
Also ich bewusstes Opfer bringen.
Oder? Nee, nicht Opfer bringen, sondern weil ich in der Vielzahl von Fällen das einfach schlichtweg nicht einhalten konnte. Ja, und ich auch diese Erwartung nicht schaffen wollte und auch nicht die Frustration, dass jetzt zum fünften Mal ich wieder absagen muss. Aber es ist eben, wie gesagt, wenn man arbeitet, noch ein Kind hat, um das man sich kümmern möchte, für das man Zeit haben möchte, dann muss man Abstriche an bestimmten Stellen machen. Und das war zum Beispiel eine der Sachen, dass ich gesagt habe, unter der Woche werde ich mich nicht verabreden mit Leuten mehr.
Stichwort Abstriche. Nochmal, diese Athletik und diese Sportlichkeit begleitet dich ja dein ganzes Leben. Ne? Hast ja auch eine hohe Affinität zu dem Thema Kampfsport, auch Selbstverteidigung und so weiter, was du ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch machst. Das heißt, dieses regelmäßige, disziplinierte Training begleitet dich ja schon immer. Und du hast mir auch schon mal verraten, dass du auch in der Zeit, in der es unfassbar voll war in deinem Leben, eben mit kleinem Kind, Vollgas im Job, dass du dann trotzdem spät abends auch noch ganz diszipliniert trainiert hast. Ist das auch so ein Faktor, dass du sagst, es gibt Zeiten, in denen lohnt sich's zu reflektieren, also auf die Befindlichkeiten zu achten, also in Selbstreflexion zu gehen, und es gibt einfach Momente, da ist es egal, wie ich mich fühle, da ziehe ich es durch. Wie hast du das geschafft, nach so unfassbar langen Tagen, ansprechenden, anspruchsvollen Tagen, dann auch noch abends nicht zu sagen, boah, ich habe keine Lust mehr, ich bleibe jetzt auf der Couch, sondern zu sagen, nee, ich trainiere jetzt noch, ich mache Sport. Ich mache das für mich und ich setze das von der Priorität her sogar höher, als mit meinen Kumpels mich in der Bar zu treffen oder im Restaurant zu treffen.
Also was ich getan habe, da jetzt, was den Sport angeht, der für mich immer wichtig gewesen ist, weil er für mich auch immer ein Ausgleichsmechanismus gewesen ist oder auch am Wochenende, wenn ich laufen gegangen bin oder Radfahren gegangen bin, ich über auch berufliche Dinge durchaus nachdenken konnte und Zeit hatte, mal wirklich zu reflektieren, diese Dinge zu reflektieren. Ich habe mir immer sozusagen vor Augen geführt und als Beispiel genommen, wie lange man typischerweise braucht, für das Thema, sich morgens fertig zu machen, Zähne putzen, rasieren, zu duschen und bis man dann im Grunde genommen richtig angezogen ist, um ins Büro zu fahren und wie lange man braucht, um sozusagen es in die andere Richtung dann abzuwickeln, bis man dann im Bett liegt und schlafen kann. Ja, ja. Und habe das dann mal Pi mal Daumen mir angesehen und habe gesagt, da kommst du grob gesagt auf irgendwas zwischen 45 Minuten und einer Stunde auf jeden Fall. Und habe mir dann gesagt, das machst du immer, ohne dass du irgendwie merkst, dass du es tust. Ja, also ich musste zwar manchmal, muss ich heute noch, muss ich immer, dreimal oder viermal die Krawatte binden, bis dann die Gewichtung oder die Länge zwischen dem vorderen und hinteren Teil der Krawatte richtig passte. Hat mich immer genervt, aber all das macht man. Und dann habe ich mir gedacht, im Grunde genommen ist dann sozusagen Zahnhygiene etwas, was wir anerzogen bekommen von klein an, dass es ganz, ganz wichtig ist. Aber das Sport machen und das sich bewegen oder auch andere Dinge mal machen im Bereich Reflexion oder mal was zu lesen, was man wirklich gerne lesen möchte, das empfindet man als riesengroßen Aufwand, das zu tun. Und ich führe das Beispiel jetzt an, weil ich mir einfach gesagt habe, ich mache das jetzt mit dem Sport machen und mit anderen Dingen genauso wie mit dem Zähneputzen. Ich mache es einfach. Denn ich überlege mir vor dem Zähneputzen auch nicht, ob ich da heute Lust zu habe oder nicht. Ja? Und bevor ich in die Dusche gehe, überlege ich mir auch nicht, ob ich Lust dazu habe oder nicht, sonst wird gemacht. Und bevor ich mich ins Auto setze und zur Arbeit fahre, überlege ich mir auch nicht, ob ich da Lust zu habe oder nicht.
Gab es da Stimmen in dir, also der sogenannte innere Schweinehund, der öfter mal rebelliert hat und sagt, nee, ich will heute nicht?
Die gibt's immer. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache. Also wenn man das wirklich als etwas sieht, was für einen erstrebenswert ist, was ich da gemacht habe, dann ist es, glaube ich, so, dass man den inneren Schweinehund im Grunde genommen einfach rufen lassen muss und seine Show da abreißen lassen muss und sagen muss, mach du mal, innerer Schweinehund, ist es mir eigentlich völlig egal, ich mach das. Also das Annehmen der Emotionen, die man entwickelt und auch der negativen Emotionen, weil man auf irgendwas keine Lust hat, und auf der anderen Seite dann aber auch der Punkt, dass man durchaus dem auch was Positives abgewinnen kann. Also wenn es jetzt irgendwie wahnsinnig warm ist und ein wunderschöner Sommerabend ist und man um 8:30 noch mal zum Training fährt und da dann irgendwie um 10, 10:30 dann wieder zu Hause ist, dann ist das eine Sache, wo man auch sagen kann, okay, kannst du auf die Schulter klopfen, hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und das andere war vom Sport her für mich immer etwas, was mir ein unmittelbares Feedback gegeben hat. Also im Job ganz viele Dinge, bei denen sozusagen die Frage, was für ein Ergebnis man produziert, sich ewig hinzieht. Man nicht weiß, ob bestimmte Sachen funktionieren oder sie nicht funktionieren. Wenn du abends, also wann immer du trainierst und du schaust auf die Uhr und schaust, in welchem Zeitfenster du die 10 Kilometer gelaufen bist, dann hast du ein Feedback, hast du eine Rückmeldung. Und das finde ich vom Grundsatz her auch immer was Reizvolles, auch mal irgendwie eine unmittelbare Rückmeldung zu irgendwas zu haben.
Also diese Unmittelbarkeit, ne? Ja. Genau. Versus Mittelbarkeit im Job und im Leben, ja. Ich finde es einen spannenden Punkt, Corby. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, wie bauen wir idealerweise neue Rituale in unser Leben. Ne? Christian hat es gerade gesagt, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das so wie Zähneputzen. Es ist ja auch, da denke ich auch nicht drüber nach. Und dann hast du das gemacht. Ne? Also es spricht für mich für eiserne Disziplin und Selbstkontrolle, Selbstwirksamkeit. Und da sind wir jetzt bei einem spannenden Punkt. Corby, schau da in deine Richtung, weil da haben wir schon oft drüber gesprochen. Es wird ja häufig, jetzt wenn wir auch in Generationen ein bisschen denken, es wird ja häufig, insbesondere früheren Generationen, quasi schon vorgeworfen, ja, die waren halt eisern, die waren nur mit Disziplin, von Disziplin zerfressen, die haben sich aufgerieben, die haben auf ihre Emotionen, auf ihre Körpersignale und alles überhaupt nicht gehört. Die sind einfach so drüber marschiert. Auf der einen Seite ist es doch viel wichtiger im Einklang, wir sprechen immer vom Reiter und vom Elefanten, Bewusstsein, Unterbewusstsein, im Einklang mit beiden zu gehen. Also im Sinne von, wie baue ich denn vernünftige Rituale auf, sagen ja wir, es beginnt meistens mit einem Leidensdruck. Oder, das war jetzt bei Christians Fassung, ich nehme es mir einfach vor, ich habe vielleicht ein Hinzu, ist eine Art von extrinsischer Motivation und auf diesem Weg dahin kann ich intrinsische Motivation gewinnen. So wie ich jetzt aber Christian verstehe, braucht Christian überhaupt keine Motivation dafür, weil er hat einfach die Disziplin. Also oder verstehe ich das falsch? Wie siehst du das?
Bin ich mir nicht sicher, weil ich habe auch überlegt, wo ich rausgehört habe, dass da Christian eben diesen unmittelbaren Erfolg dann danach hat. Das ist ja auch das, was wir viel bei unseren Kunden hören, die sagen, boah, jetzt um 19 Uhr ins Auto gestiegen, um 20 Uhr dann hier zu sein, weil dann irgendwie Berufsverkehr war und vielleicht Arbeit liegen lassen, und dass sich unterm Strich jeder nach der Einheit bei uns einfach besser fühlt und eben belohnt wird für das, was er gemacht hat. Also das ist etwas, was ich definitiv rausgehört habe. Und ist auch das, wo wir sagen, okay, wir brauchen häufig diese Anfangsenergie, um diesen Schweinehund zu überwinden, der wohl beim Christian auch da ist, um zu sagen, okay, nee, da muss ich jetzt einmal mich drüber wuppen. Das ist natürlich mit Disziplin. Und dann eben durchziehen und am Schluss eben diesen unmittelbaren Erfolg.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? Ich brauche immer nur dann Disziplin, wenn ich keine Motivation habe. Weil wenn ich motiviert bin, brauche ich keine Disziplin. Christian, wie würdest du diese Ambivalenz, wenn es überhaupt eine Ambivalenz ist, wie würdest du das jetzt in deinem Fall betrachten? Wie stehst du zu dem Modell, auch in dem Ding zu sagen, okay, wie baue ich neue Rituale? Weil es vielen Menschen wahnsinnig schwer fällt, sich so ein neues Ritual, was ja deutlich außerhalb der Komfortzone ist, auch als verlässlicher Partner meiner selbst auch wirklich einzubauen in mein Leben.
Also lass mich erst vielleicht etwas zu dem Bild sagen, zu dem Thema mit der Disziplin, und die Disziplin brauche ich dann, wenn ich keine Motivation habe. Es ist bei mir ein bisschen anders, aber das mag für jeden auch wirklich unterschiedlich sein. Für mich ist die Motivation wie so ein wunderbarer Schmetterling, der an einem lauen Frühsommer Nachmittag in der Sonne durch die Gegend fliegt und seine Routen abfliegt und für uns scheinbar mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, nach unten fliegt, auf irgendwelchen Blumen Platz nimmt und im Grunde genommen eigentlich vermeintlich sieht's für uns aus, eine gute Zeit hat. Für mich ist es so, dass das Thema Disziplin eher ein Novembernachmittag ist, an dem es früh dunkel wird, weil das Wetter relativ schlecht ist, es irgendwie nasskalt ist und man da trotzdem drüber muss und sich damit auseinandersetzen muss, was man an diesem Novembertag jetzt abgewinnt. Und insofern ist es sicherlich so, wenn man den Schmetterling betrachtet, hat man Motivation, fühlt man sich gut, hat seine Ziele. Aber für mich ist es nicht so, wie du es jetzt dargestellt hast, so binär. Mhm. Sondern es gibt da durchaus Überlappungen, denn selbst wenn ich motiviert bin und motiviert starte, kann es sein, also wenn wir jetzt unser, ich nenne das immer Hardcore-Cardio machen, dann mag ich motiviert sein an dem einen oder anderen Tag. Meist ist es Disziplin, wenn ich das mache. Aber im Laufe des Trainings komme ich dann an den Punkt, wo es nur noch Disziplin ist. Also da ist die Motivation lange vorbei und ich frage mich, warum ich das eigentlich tue.
Ja? Wie war das mit der Prozessfreude und
Ergebnisorientierung?
Ergebnisorientierung, ja.
Es ist genau der Punkt, ne? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ne? Ich glaube, das ist viel in der Diskussion, diese Thematik, ja, ist es denn gut, immer nur diszipliniert zu sein, überhaupt nicht auf die Befindlichkeit zu achten, überhaupt nicht auf die Selbstreflexion zu achten? Und du hast mal so einen schönen Satz zu mir gesagt. Ich habe dich gefragt, Christian, wie geht's dir heute? Und du hast gesagt, keine Ahnung, ich habe heute noch nicht drüber nachgedacht. Ist bei mir hängen geblieben. Ich finde das, seitdem ich habe mir den entliehen tatsächlich, benutze den auch mittlerweile, weil ich da ganz stark daran glaube, dass es manchmal Zeiten gibt, da lohnt sich's zu reflektieren. Und manchmal ist es eigentlich auch überflüssig, weil es ändert nichts. Ich muss es trotzdem tun.
Also ich kann euch mitnehmen in ein Bild von mir, das ich zu dem Thema habe.
Ja.
Und da ist es mit dem, gerade beim Thema Selbstreflexion, so, dass es ist, wie das, was du mir sozusagen auch deutlich näher gebracht hast in der Ernährungsberatung,
ja,
dass es ein absolutes Optimum gibt dessen, was man zu sich nehmen kann an Kalorien, an weiteren Bestandteilen der Nahrung. Ab dann hat es am Ende des Tages eine negative Implikation auf den Körper, wenn ich einfach zu viel zu mir nehme. Wo ich nicht hingekommen bin und auch gar nicht hin will, wenn man jetzt nachhaltig länger zu wenig zu sich nimmt, hat das auch eine deutlich negative Implikation. Wenn man die falschen Ingredienten zu sich nimmt, hat das eine negative Implikation. Das wäre jetzt sozusagen die destruktive Reflexion in meinem Bild. Wenn man die richtigen Sachen zu sich nimmt, hat das eine positive Implikation. Das wären die konstruktiven Reflexionen. Mhm. Aber es gibt auch beim Essen nicht den Grundsatz, wenn du immer isst, machst du alles richtig. Sondern es ist das Essen und auch die Reflexion ist dazu da, um bestimmte Ziele zu erreichen, um Herausforderungen gewachsen zu sein. Und insofern sehe ich das Thema Reflexion durchaus funktional. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber sozusagen selbsttherapeutisch, weil es dann auch Phasen gibt, in denen man sich mit Themen mal auseinandersetzen muss, die einem schon länger nahe gehen, von denen man glaubt, dass man sie mal klären muss mit sich selber. Mhm. Aber dazu muss der Zeitpunkt da sein. Mhm. Und insofern ist das für mich immer das mag völliger Unsinn sein für andere Menschen, aber dieses Bild mit der Ernährung und der Reflexion ist eines, das ich immer wieder klar mache, dass es da ein Optimum gibt. Und ich versuche mich beim Thema Reflexion, der konstruktiven Reflexion und der Anzahl der Reflexionen, die ich dann durchführe mit mir oder bei mir, mich in diesem optimalen Bereich, aus meiner Sicht optimalen Bereich zu bewegen.
Klingt für mich schon nach sehr starker Kontrolle über dich selber. Also das Bewusstsein schlägt in dem Fall das, was in dir schlummert, den inneren Schweinehund, das Unterbewusstsein. Oder sagst du, also ich habe mein Unterbewusstsein schon so mit, ich nenne es jetzt mal konsolidiert und mit auf den Weg gebracht, dass mein Bewusstsein, also das, was ich bewusst möchte und mit Disziplin auch erarbeiten möchte, dass das durchaus sich schon so tief in jeder Zelle meines Körpers manifestiert hat, dass das und dieser Teil in mir auch in diese Richtung möchte? Oder würdest du es immer wieder auch als inneren Kampf bezeichnen? Weil ich reite deswegen so stark drauf rum, weil es unfassbar viele Menschen gibt, die diesen inneren Kampf immer wieder aufs Neue verlieren. Es muss nicht das Essen sein, das können ganz unterschiedliche Themen sein. Und wir haben ja immer wieder drüber gesprochen, wie wichtig das ist, mit sich in Kohärenz zu sein, in der Selbstführung, weil das die absolute Grundlage dafür ist, dass ich auch andere Menschen führen kann.
Okay. Lass mich mit dem ersten Teil beginnen, bitte. Ich finde das sehr spannend, weil du jetzt gerade so darstellst, als würde ich gegen den inneren Schweinehund nicht verlieren. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, ich verliere dauernd gegen den inneren Schweinehund.
Okay.
Weil ich ja weiß, was ich tue und ich weiß, wo ich nicht so agiere, wie ich das eigentlich für geboten halten würde.
Okay.
Ja. Mhm. Und wir haben uns schon mal drüber unterhalten und das ist da parallel für mich, ob ich früher mehr Unwohlsein bei bestimmten sportlichen Leistungen empfunden habe oder heute. Und für mich ist es so, dass ich sage, ich versuche, mich da in dem Bereich weiterzuentwickeln und ich gehe im Grunde genommen immer wieder in den gleichen Bereich des Unwohlseins hinein. Das heißt, je weiter wir bestimmte Dinge vorantreiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich immer wieder genau in diesen Bereich hineinkomme. In dem dann Sachen irgendwann nicht mehr Spaß machen, in dem Sachen irgendwie nur noch Disziplin erfordern. Und ich glaube, dass es sozusagen mit dem Überwinden des inneren Schweinehunds eigentlich in meinem Leben genauso ist. Das heißt, ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe eigentlich gegen den inneren Schweinehund unglaublich oft verloren.
Ich glaube, das ist immer eine Frage, auf welchem Niveau wir gegen unseren inneren Schweinehund verlieren. Also wir haben ja alle irgendwie einen Anspruch an uns selber. Und keine Ahnung, wenn für jemanden der Anspruch ist, einmal in der Woche eine halbe Stunde Cardio-Training zu machen, ja, und für jemand anderen der Anspruch ist, einen Marathon zu laufen oder Kraft-Dreikampf oder Ähnliches zu machen, dann haben wir einfach unterschiedliche Ansprüche an uns selber und es ist dann wahrscheinlich immer der Blickwinkel, aus welcher Position schaue ich denn da jetzt drauf. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung, ich sehe ja die Häufigkeit, mit der du trainierst, ich sehe deine Optik, ich sehe das Auftreten, ist auch das, wo ich sage, wow, okay, das kriege ich selber auch nicht hin in dieser in dem Volumen, auch nennen wir es Disziplin oder Antrieb oder was auch immer, aber vielleicht willst du sogar noch mehr trainieren und eigentlich noch mehr machen, könnte ja auch sein, du sagst, na,
ich glaube, also ich teile das, Corby, was du gerade gesagt hast. Am Ende ist es die Frage, auf welchem Niveau du versagst. Für mich war das immer wichtig, aber diese Logik, weil ich die Sachen, die ich wirklich erreichen möchte, wirklich bis dahin treibe, wo ich dann wieder es dann irgendwie nicht hinbekomme. Und beim nächsten Mal ist wieder versuche und wieder versuche und wieder versuche. Und das ist dieses Bild, dass man im Grunde genommen, bevor man irgendwie was genauso hinbekommt, wie man es gern hätte, unter Umständen 10, 20 Mal gescheitert ist daran. Mhm. Aber ich glaube eben, dass man es auch da selber hintreiben muss. Zumindest habe ich das immer getan. Dass man es da selber hintreiben muss, dass ich selber hintreiben muss und sagen muss, es ist in Ordnung für mich, dass ich da, dass ich diese Emotion habe. Die entscheidende Frage ist, auf welchem Niveau passiert mir das? Absolut, ja. Da bin ich absolut mit dabei.
Und wie gehe ich mit der Emotion um? Ne?
Genau. Und die Amerikaner sagen dazu etwas, die sagen, Amateure üben etwas, bis sie es richtig machen. Profis üben oder trainieren etwas, bis sie anfangen, es falsch zu machen. Bis sie sozusagen aus ihrem Optimum nach oben rauskommen. Mhm. Mhm. Und ich fand diese Logik eigentlich immer für mich, nachdem ich sie da drüben auch mal gehört habe in den USA, ganz überzeugend.
Mhm. Ist das so ein Credo, würdest du sagen, fürs ganze Leben?
Ich glaube, dass das Leben mehr ist als sozusagen berufliche oder sportliche Performance oder sowas. Ich glaube, dass es Lebensbereiche gibt, die man selber identifiziert hat, bei denen eine Performance einem wichtig ist. Und dafür ist das, glaube ich, richtig. Es mag andere Lebensbereiche geben, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so richtig ist oder ob auch diese Fokussierung auf sich selber so richtig ist. Weil das natürlich auch was ist, was einen am Ende des Tages durchaus einsam macht. Und ich habe dir das mal erzählt. Ich habe ja, als ich in Köln studiert habe, parallel an einem Fitnesspfad häufiger trainiert mit der damals besten Frau. Das war der beste Mensch im Ultratriathlon. Mhm. Und ich war immer wieder beeindruckt von dieser Disziplin, wenn ich die getroffen habe oder wenn ich die auch beim Laufen irgendwo dann in Köln um den Decksteiner Weiher oder sowas gesehen habe, was für ein Affenzahn diese Dame unterwegs war. Habe mich aber auch gefragt, was der Preis ist, den die dann sozusagen noch mehr bezahlt, als ich das tue, dafür, dass sie in diesen Bereichen unterwegs ist. Denn die Trainingseinheiten, die runtergerissen hatten, waren unfassbar, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ich glaube, ich habe damals durchaus auch relativ viel trainiert, aber das war eine andere Liga, komplett. Mhm. Also ich glaube, vor dem Hintergrund zusammenfassend, es gibt Bereiche im Leben, die man identifizieren kann und in denen man dieses Thema Disziplin und Zielerreichung und gewollte Performance ganz wichtig sind. Und es gibt andere Bereiche, die einfach auch anders laufen müssen, weil man sonst den Ausgleich nicht mehr hinbekommt.
Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz von dir, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wie du eben sagst, es ist nicht nur binär, ne? Es ist nicht 0 oder 1 und wir leben ja momentan. Es geht nur
um die Selbstoptimierung.
Genau, es geht um die Selbstoptimierung. Das wollte ich genau gerade sagen, ja. Weil das ist ja dieser enorme Trend, auch insbesondere jetzt auch in den jüngeren Generationen. Es zirkuliert irgendwie fast alles nur noch um mich selbst, ja. Und ich komme in diesen Sog der Selbstoptimierung in den Vergleich über die sozialen Medien. Und das triggert mich, vielleicht noch mehr mich in die Selbstoptimierung hineinzubegeben. Das heißt, ich zirkuliere wahnsinnig viel um mich selbst herum. Um Gottes Willen nicht alle, aber es ist ein Trend. Es ist ein Trend.
Und ich sehe da nur den Unterschied, weil wenn bei dir, Christian, höre ich immer relativ stark schon die Leistung raus. Also auch die Ziele, etwas zu erreichen, auch die Grenzen zu verschieben, im Zweifel auch Grenzen zu akzeptieren. Ich sag das auch, ich habe jetzt Marathonläufer gehabt und wo es dann am Schluss darum geht, irgendwie noch eine Minute schneller zu laufen, wo ich dann sage, naja, pass mal auf, also die Leistung, die du bisher gebracht hast, das war die 100%. Wenn du im Ziel bist und sagst, okay, ich hätte noch eine Minute schneller laufen können, okay, fair, dann war es halt nicht Anschlag. Aber in der Regel ist die Antwort, nee, es ging nicht mehr. Ich so, ja, und dann ist einfach eine Minute rauszuholen auf 42,2 Kilometer, ist halt enorm. Und wenn es 5 Minuten sind, ist nochmal enorm. Also da höre ich schon sehr stark die Leistung. Und bei dem, was wo wir uns immer wieder mal aufreiben innerlich, ist dann die Selbstoptimierung in der Reflexion im Sinne, da sehe ich, sag ich mal, ein bisschen mehr den Schmetterling, von dem du vorher geredet hast, so dass eben der laue Sommertag, wo ich von Blume zu Blume schwerelos eben dahin fliegen soll, dass das eher so der Alltag sein soll. Das sind für mich schon diese zwei Extreme. Also da bin ich dann das Binäre, also ganz weit links, ganz weit rechts. Und ich glaube, dass die Wahrheit immer, wie immer, irgendwo dazwischen liegt und auch typusabhängig ist. Also es ist ja nicht, dass wir hier gerade ein Plädoyer haben, also gelingende Selbstführung ist nur, wenn jemand sich in Person im Spiegel schaut und sieht dich, sondern da gibt es ja ganz viele verschiedene Nuancen. Und wir haben alle, jeder hat die Wahl für sich, das rauszuholen, aber schlussendlich geht es natürlich auch um die Interdependenz oder bin ich nur bei mir, bin ich bei anderen, spielt viel rein und kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Schubladen aufmachen.
Ich glaube, worüber wir nicht gesprochen haben beim Thema Selbstführung, ist, was ist eigentlich die Zielebene? Was ist mir da wichtig und welche Ziele will ich erreichen? Und da ist es, glaube ich, so, zumindest meiner Erfahrung, ich kann keine 50 Ziele erreichen, das wird nicht funktionieren. Sondern ich muss für mich die Kernziele definieren. Und dann kann das eben auch ein extrem gelungenes Familienleben sein, was ich auch immer als Anspruch selber für mich gehabt habe, dass das funktioniert und dass das genau so ist. Und dann kommt man in die Aufgabe, bestimmte Sachen konkordant zu stellen, also es zu versuchen, möglichst diese Ziele, die auf den ersten Blick vielleicht eher so ein bisschen widersprüchlich zu sein scheinen, dann doch übereinander zu bekommen und da wieder eine Merit Order reinzubringen. Also bei mir war es zum Beispiel in der Zeit, als Caroline klein war, immer so, dass wenn mit dem Kind irgendwas ist, ist der Sport natürlich ausgefallen.
Also ist wirklich eine Priorität.
Das war Setzung, absolut. Ja, ne? Eine ganz klare. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist, dass man seine Ziele definiert, dass man, damit man nachher auch das Gefühl hat, man macht da was richtig. Da geht es gar nicht um Erfolg oder nicht Misserfolg, sondern um das, was man gerade definiert hat. Können es eben nicht zu viele sein. Und man muss, glaube ich, dann auch trotzdem hinnehmen, und dann ist der Mechanismus doch wieder da, dass man die Ziele je nach Lebenssituation auch anders konkordant stellen muss und anders gewichten muss.
Würdest du das so sagen, okay, weil, also ich höre bei dir zum Beispiel Wert Familie irgendwie raus, und dann die Frage, okay, ist der Sport irgendwie auch so der Wert gewesen, oder war das dann, wenn du sagst, nee, also denn wenn die Tochter vielleicht dann krank war oder du dich um sie kümmern musstest, dann hat dann vielleicht das Interesse, Sport zu machen, ausgestochen. Also ist das, würdest du es so?
Naja, also es ist immer so gewesen, dass wenn jetzt sozusagen in dem engsten Umfeld irgendwas gewesen ist, dass das tatsächlich dann auch Priorität bekommen hat. Dann, ja. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, wie ich heute trainiere, unsere Tochter ist 27, die ist aus dem Haus, die hat ihren Job, die arbeitet erfolgreich, alles super, muss man sich überhaupt nicht drum kümmern, das läuft und ist alles wirklich prima, habe ich Zeit, bestimmte Sachen in den Fokus zu setzen. Hat auch was damit zu tun, dass meine Frau auch wirklich viel arbeitet und insofern auch da keine Kollisionen sozusagen entstehen. Mir wäre die eine oder andere Kollision tatsächlich lieber. Also wenn man sagen würde, Mensch, lass uns mal irgendwie unter der Woche auch irgendwie abends noch eine Runde essen gehen oder sowas, dann würde ich auch auf den Sport verzichten. In der Situation. Oder müsste sehen, wie ich es dann hinbekomme. Also ich glaube, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist kein Plädoyer für Selbstdisziplin oder performanceorientierte Selbstdisziplin als Selbstzweck. Sondern es ist das Thema Selbstführung hat eben auch sehr, sehr viel damit zu tun, welche Ziele ich überhaupt erreichen will. Und das ist eine ganz schwierige Sache, denn das variiert im Leben natürlich durchaus auch in verschiedenen Phasen. Und da ist es mal völlig anders. Wie alt ist deine Tochter im Moment?
7.
7. Das ist eine Zeit, die viel, viel aufwendiger ist, als wenn die dann irgendwann aufs Abitur zugehen. Sind andere Herausforderungen, aber dann hat man auf einmal wieder mehr Zeit.
Ja.
Das ist krass, ich finde dieses Wort Selbstzweck. Das hat mich gerade, das habe ich gerade richtig rausgezogen. Also nicht etwas des Selbstzweckes wegen zu tun. Sprich, ja, keine Ahnung, die Reflexion des Selbstzwecks wegen. Also das haben wir ja schon gesagt, dass ich im Endeffekt die ganze Zeit irgendwie mit mir hadere, nur noch wieder kau und nachdenke und das Ganze eigentlich gar nicht mehr zielführend ist, und ich mache das vielleicht nur deswegen, weil Reflexion jetzt irgendwie auf der Tagesordnung steht und deswegen reflektiere ich.
Genau, weil dann komme ich natürlich in das Prokrastinieren hinein und eben ins Zerdenken, und das ist natürlich das Gegenteil von wirklich Selbstwirksamkeit und Dinge einfach umsetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das höre ich bei dir immer wieder raus, Christian, dass du sagst, ich stecke mir klare Ziele, ich priorisiere und dann setze ich aber auch um und denk da nicht ewig drüber rum und nach und komme einfach nicht ins Tun, was wirklich ein großes Thema ist, ja, sondern ich fange an. Ich fange an und dann hinterfrage ich aber auch eine Zeit lang nicht mehr, sondern setze um. Und das ist dann die Zeit, in der ich vielleicht nicht mehr nach Befindlichkeiten Ausschau halte, nach Reflexion Ausschau halte, sondern es gibt Zeiten der Zielsetzung, der Reflexion, und dann gibt es Zeiten der Umsetzung.
Ich habe irgendwann mal gelesen und habe das für mich als, zumindest für mich als zutreffend gesehen, dass man wird, was man häufig tut.
Ja.
Und die Reflexion ist sicherlich auch während des Tuns immer mal wirklich unter der Umsetzung wirklich erforderlich. Wenn man sich das klar macht, dann hat man durchaus ein Selbststeuerungsinstrument in die Richtung, dass man sagt, also wenn ich bestimmte Sachen eben wirklich häufig genug mache, wenn ich häufig genug trainieren gehe, habe ich den Effekt, dass ich dann irgendwann den Marathon in einer bestimmten Zeit laufen kann, die ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, und dass man tatsächlich über die Reflexion, über das über sich nachdenken, über die Welt nachdenken, wenn es nicht in die Umsetzung kommt, seine gefühlten Lebensverhältnisse nicht verändert. Das heißt, wenn ich mich in irgendeiner Situation, zwischenmenschlichen Situation unwohl fühle, im Job, in der Partnerschaft oder was auch immer, wenn ich nicht irgendwann bereit bin, eine Aktion vorzunehmen, wird sich daran überhaupt nichts ändern. Die Aktion kann sein, dass ich der Partnerin, dem Partner deutlich mache, dass ich irgendwie unzufrieden bin, wie das gerade läuft. Die Aktion kann sein, dass ich mich nach einem anderen Job umsehe, nach einer anderen Abteilung. Aber irgendwann muss ich ins Tun reinkommen, weil sonst die Welt nur in meinem Kopf stattfindet und sonst nirgendwo. Und dann dadurch ändert sich nichts für mich.
Ist es nicht, ich feiere dich gerade so, weil so viele Sachen, die du sagst, da höre ich so unsere Podcasts, die wir schon diverse Male gemacht haben. To be is to do, to do is to be. Also das ist einfach cool, dass es ist nicht das, was wir predigen. Ich meine, ich sehe uns nicht als Prediger, aber es ist uns im Endeffekt schon eine Anschauung von Mechanismen, die in unserer Welt ja einfach wahnsinnig gut funktionieren, jetzt bei dir in, sag ich mal, in anderen Worten verpackt zu hören und aber auch zu sehen. Also es freut mich gerade so riesig.
Was ich total schön finde, Christian, ist eben dieses Thema dieses Selbstzwecks, was du vorhin genannt hast, dass es eben kein Selbstzweck im Sinne einer bloßen Selbstoptimierung, der Selbstoptimierung willens sein soll und dass es ein gelingendes Wechselspiel sein darf zwischen Lebensbereichen, in denen dieses Performance-driven, dieses Performance-orientierte eine wichtige Komponente ist, dass es dann aber auch Lebensbereiche gibt, die ich vielleicht gerade depriorisiere oder wo ich sage, okay, ich bleib einfach mal in so einer Art Maintenance einfach auch stehen und begib mich da einfach auch rein. Das heißt, ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du gesagt hast, ich kann nicht zu viele Ziele verfolgen, denn wenn ich in verschiedene Richtungen überall hinrenne, renne ich nirgendwo hin am Ende des Tages, ne? Wie würdest du, das ist wirklich jetzt bewegen wir uns mehr auf der Ebene der Meinung, nicht auf der Ebene des Wissens, sondern wir haben über die letzten Dekaden gesehen, dass die Zahl der Burnout-Fälle extrem nach oben gegangen ist. Die Zahl der mentalen Erkrankungen ist aus diversen Gründen enorm gestiegen, ist mittlerweile schon auf Platz 2 der Arbeitsunfähigkeitstage. Nummer 1 ist immer noch Rücken, aber es ist sehr, sehr, sehr weit oben, wahrscheinlich, vielleicht, wird diese mentale Komponente irgendwann auf Platz 1 eben stehen, wenn es um Arbeitsausfallzeiten geht. Wir haben jetzt nochmal dieses Generationenthema. Früher die bösen Boomer, immer nur Disziplin, haben nie auf sich geachtet, haben sich kaputt gearbeitet und so weiter. Auf der anderen Seite jetzt eher so die Idee der Selbstoptimierung, vielleicht auch der Überforderung. Würdest du sagen, ist es, jetzt habe ich lang ausgeholt, würdest du sagen, Ebene der Meinung, könnte es sein, dass genau diese Überforderung im Sinne von, ich renne überall hin und möchte mich überall optimieren, dass das etwas mit den steigenden Burnout-Raten zu tun hat? Oder wie würdest du das interpretieren?
Ich habe da neulich tatsächlich mal drüber nachgedacht und bin für mich zu einem Ergebnis gekommen auf der Ebene der Meinung. Das ist, ich habe keine empirische Basis, ich habe überhaupt nichts zu dem Thema. Mir kommt es so vor, als würden Menschen, die diesem Phänomen ausgesetzt sind, sich selber in den Algorithmen, in denen sie verstrickt sind, in die sie sich selber hineinbegeben haben, sich selber darin aufgeben. Das heißt, dieses Thema Reflexion findet nicht mehr wirklich statt. Diese Reflexion, was tue ich eigentlich? Wie kann ich Dinge, die mir nicht gefallen, tatsächlich ändern? Und die Auseinandersetzung damit findet nicht mehr statt. Stattdessen versucht man immer mehr vom selben hinzubekommen, obwohl es einen tatsächlich massiv belastet. Und man ist dann irgendwann in den Zustand, so stelle ich es mir vor, dass man abends nach Hause kommt und Gott sei Dank so fix und fertig ist von dem, was man gerade gemacht hat, dass man über sich, über die Lösungsmöglichkeiten, über die Frage, ob man sich da selber in diese missliche Situation nicht auch jeden Tag wieder selber reinbringen lässt, gar nicht mehr nachdenken muss.
Vor Erschöpfung, oder?
Vor Erschöpfung, also vor selbst zugeführter Erschöpfung. Ja, das Bewusstsein, dass sie selbst zugeführt ist, wird nicht mehr da sein, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, dass tatsächlich da ein gewisses Maß an Selbstaufgabe mit dabei ist. Also fehlende Reflexion und
Selbstaufgabe auch im Sinne der Verantwortungsübernahme oder
wie ja, gerade im Sinne der Verantwortungsübernahme, weil ich ja überhaupt nicht mehr dazu komme, darüber nachzudenken, wie ich Dinge optimieren könnte in meinem Leben, was ich eigentlich in Wirklichkeit will.
Also vorher vielleicht dann auch selbst Aufopferung für Sachen, die gar nicht meinem Wesen entsprechen, wo ich gar nicht sein möchte, da trotzdem dann im Hamsterrad bin und dann quasi sag, okay, jetzt gebe ich auf, jetzt ich komme da gar nicht mehr raus und jetzt gebe ich mich, sag ich mal, komplett auf.
Jetzt treibe ich die Sache einfach so weit, dass ich über Lösungsmöglichkeiten eben gar nicht mehr nachdenken muss und über mich nicht mehr nachdenken muss und auch keine Ownership mehr übernehme. Ja, ich komme ja immer sehr stark von der Ownership und zur Ownership gehört eben, dass ich die Verantwortung über mich für mich selber übernehme.
Wenn also ich aber auch für die Lage, in der ich bin.
Ja, natürlich. Also ich habe mich ja da selber reinbegeben. Also wenn ich jetzt in einem Job bin, der mich in den Burnout treibt, aus welchen Gründen auch immer, den Job habe ich selber an, habe ich mich selber beworben. Sicherlich mit anderen, unter anderen Vorstellungen. Aber wenn ich es nicht mehr hinbekomme, zu reflektieren, dass ich ganz andere Vorstellungen gehabt habe und was jetzt ein Job sein könnte, der meinen Vorstellungen entspricht. Oder wie ein Leben aussehen müsste, das dann meinen Vorstellungen entspricht. Wie soll ich den Ausweg finden?
Ja.
Und wenn ich das noch sagen darf, ich habe mal von einem Herrn, ich glaube, das war Graf Dürkheim der Ältere, der ein Mensch, der in Japan als Diplomat nach dem Zweiten Weltkrieg in US-Haft gesessen hat, er war ein deutscher Diplomat in Japan. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der dann über seine Reflexionen, die er dann in diesem Jahr, die er da im Gefängnis gesessen hat, einfach weil er Deutscher war und Kriegsgefangener war sozusagen, gesagt, wenn man völlig erschöpft in einem Raum, der kreisrund ist, die Tür gefunden hat und versucht, sie aufzubrechen, kommt es meist vor, dass man sie aufbekommt, wenn man vor Erschöpfung nach hinten wegsackt und die Klinke in der Hand hat und feststellt, dass die Tür nämlich nach innen aufgeht. Und es war diese Wendung nach innen, um reinzuhören, was eigentlich in mir passiert. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass das bei einem Menschen funktioniert. Und wenn jetzt äußere Umstände dahin führen, dass diese Form der nach Innenwendung nicht mehr stattfinden kann, weil die nach Außenwendung so stark ist und man sich so getrieben fühlt, dann glaube ich, hat das eine Auswirkung auf die seelische Hygiene.
Ist hundertprozentig. Und das finde ich auch nochmal, das finde ich ganz, ganz gut. Du hast vorhin auch gerade gesagt, ich möchte hier kein Plädoyer halten für die pure Selbstaufopferung, Selbstdisziplin und so weiter, sondern es gibt Phasen, in denen die Innenschau unglaublich wertvoll und wichtig, fast schon essentiell ist für die mentale, für die eigene Mentalhygiene, für die generelle Gesundheit. Diese innere reiche Welt meiner selbst, ne? Mich da auch immer wieder hineinzubegeben und sich wirklich also in einer konstruktiven Art und Weise im eigenen Wirkungskreis proaktiv mich um die eigenen Dinge zu kümmern. Ich glaube, es ist meine Hypothese, dass insbesondere in dieser sehr, sehr lauten, sehr, sehr schnelllebigen Welt, die wahnsinnig stark von Meinungen und schnellen Informationen geprägt ist, auch Stichwort soziale Medien, dass das schwerer ist als früher. Würdest du dem zustimmen?
Also ich glaube das sehr stark, dass das so ist. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Ruhe, die man findet, oder auch mal eine Nacht, die man nicht schlafen konnte, aus welchen Gründen auch immer, indem man sich mit sich selber auseinandersetzen musste,
Und nicht gleich am Handy und.
Und nicht gleich am Handy rumfummelt, ja, oder einen Fernseher anmacht oder sich an den Kühlschrank begibt fünfmal oder derartige Dinge. Dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist und dass diese, dass wir in unserer evolutionären Geschichte das erste Mal in dieser Dauerbombardierung mit Informationen einerseits, aber auch in diesem permanenten Aufhalten in sozialen Gruppen. Mhm. Ja, also keine Rückzugsmöglichkeit, nicht mehr auschecken aus einer sozialen Gruppe sozusagen und einfach mal seine Ruhe haben, sondern die Versuchung ist einfach sehr groß, an diesem Handy rumzuspielen, sich bestimmte Sachen anzuschauen, bestimmte Sachen durchzulesen. Und lass mich ein Beispiel geben. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn ihr wirklich in eine Situation kommt, in denen euch eine Konstellation im Job dazu getrieben habt, dass ihr eine Pause braucht. Macht die Pause, geht raus, denkt 20 Minuten nicht drüber nach und redet 20 Minuten nicht darüber, denn erst dann beginnt das sozusagen Loslassen der Situation und das Resetting. Mhm.
Das dauert auch ein bisschen, ne?
Also diese 20 Minuten ist eine Zahl, die für mich selber gilt. Und die ich aber auch irgendwo bei einem Coaching, das ich mir zuteil geworden ist, auch mal gehört habe, diese 20 Minuten. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass wir in bestimmten Phasen eben auch Ruhe haben, dass es auch mal sowas gibt wie Langeweile. Also nicht permanent, aber mal irgendwo zu sein, wo man jetzt gar nichts Sinnvolles machen kann.
Wie früher auf dem Bus warten. Ne?
Auf dem Bus warten oder wie es mir gegangen ist, ich bin mit einem Kumpel mal zum Skifahren unterwegs gewesen und es hat ungefähr eine Woche geschneit. Und zwar so, dass man wirklich absolut nichts machen konnte. Und wir haben dann doch immer wieder was gemacht, weil dieser Kumpel von mir diese Phase des Nichtstuns schlichtweg nicht machen konnte. Der musste dann irgendwas machen. Dann haben wir festgestellt, also Skifahren gehen bringt nichts. Wir sitzen nur den ganzen Tag auf der Hütte, trinken und essen da was. Aber man kann nicht Skifahren, weil man nichts sieht. Dann wollte er joggen gehen, sind wir joggen gegangen und haben festgestellt, nee, das funktioniert auch nicht, weil es einfach so schneit, ja, und so stürmisch ist, dass das überhaupt keinen Sinn hat. Und ich bin jemand, der dann auch mit diesen Phasen der Ruhe wirklich gut klarkommt. Dann ist das dann eben mal so. Dann gibt's halt nichts Sinnvolles. Da hat man den Kamin angemacht und irgendwie ins Feuer geschaut. Mal einen Tag. Und ich glaube aber, dass das zur Regeneration auch eine ganz wichtige Sache ist. Also diese vermeintlich sinnfreien Phasen,
ja.
In denen einfach gar nichts passiert.
Total.
Und ich glaube, da entledigen sich sehr, sehr viele Menschen diesen sinnfreien Phasen über das Fernsehen, übers Internet, über Dinge, die einen dann wieder nerven, weil man sich dann doch am Ende damit auseinandersetzt, wenn man es gelesen oder gesehen hat.
Am Ende des Tages ist es immer wieder dieses das ist das Wort, was mir in den Sinn gerade kommt, dieses Shifting Gears im Leben, ne? Also dieser Wechsel, ne? Zwischen Gas geben, aber auch wieder runterfahren, wie ein Intervalltraining am Ende des Tages, ne? Das Stichwort Ownership, Christian, das ist ein Wort, was dir wichtig ist, was ich auch extrem wichtig finde. Kannst du in deinen Worten vielleicht einmal beschreiben, was definierst du, wenn es jetzt um deine Selbstführung geht, vielleicht aber auch schon so mit der kleinen Brücke rein, mit Führung von anderen, das kann auch im Familiären sein, das kann aber auch Mitarbeitenden gegenüber sein. Was ist Ownership? Was genau würdest du sagen, ist Ownership? Für was übernimmt man die Verantwortung? Fürs Tun, fürs Sein, für Ziele, für was? Was ist Ownership?
Dass ich verinnerliche, dass ich es selber in der Hand habe, was für Prioritäten ich setze, was für Ziele ich mir setze und es selber und eigentlich die einzige Person bin, die an der Realisierung dieser Ziele, wenn sie welche sind, planmäßig arbeiten wird. Denn niemand anders wird meine Ziele für mich realisieren. Das geht auch vom Grundsatz her gar nicht. Also wenn wir jetzt ein sportliches Ziel nehmen, dadurch, dass ihr beide wie wild trainiert, wird mein Leistungsstand sich nicht ändern. Dadurch, dass ich abends feiern gehe und ihr an der Uni oder für die Uni gearbeitet habt vor den Klausuren, werde ich die Klausuren nicht bestehen. Sondern am Ende ist es so, dass nur ich selber bestimmte Sachen machen kann. Für mich. Und das wirklich zu verinnerlichen, dass ich nicht alles und ganz viele Sachen, die man selber macht, führen nicht zum Erfolg. Das ist keine Frage. Sondern deshalb ist es ja so wichtig, dass man nach jedem Mal, wenn man sozusagen gestrauchelt ist, wieder aufsteht und weitermacht und probiert. Solange man das Ziel noch erreichen will, sonst sucht man sich ein anderes Ziel oder vielleicht gar kein Ziel. Aber es ist die einzige Möglichkeit, diese Methodik, mit der ich selber meine Ziele erreichen kann. Es gibt da Zufall. Ja, natürlich. Man kann Glück haben, natürlich. Aber das kann ich alles nicht planen. Das Einzige, was ich planen kann und wie ich versuchen kann, meine Ziele zu erreichen, ist, indem ich Ownership übernehme und mir klar mache, dass ich sozusagen im Driver's Seat meines Lebens sitze. So definiere ich es.
Schön. Also diese Proaktivität, eigener Wirkungskreis, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt natürlich auch Schicksalsschläge, wo man sagt, Mensch, da habe ich jetzt echt auch Pech gehabt. Also es gibt das Glück, es gibt aber auch Pech. Auch für mich eine ganz wichtige Komponente. Ja, ich darf darüber reflektieren, ich darf auch die Emotion Trauer und so weiter empfinden, aber ich darf mich nicht in die Opferhaltung begeben, in diese Opferhaltung des Lebens, sondern ich muss irgendwann wieder ins Tun kommen und in den Driver's Seat, wie du es genannt hast. Auch ein Teil von Ownership. Wichtiger, oder?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wo du das mit den Schicksalsschlägen angesprochen hast, es gibt in Deutschland ja das Bild, oder wir sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Und ich habe das nie selber für mich, wenn mir sowas widerfahren ist, diesem Spruch was abgewinnen können. Ich finde aber jetzt auch wieder das, was die US-Amerikaner sagen, you gotta live it down. Du musst es ableben, runterleben, diese Situation. Die finde ich ein unglaublich gutes Bild, denn es wird klar, man muss es wegleben, die Belastung. Man kann sie nicht wegdenken, man kriegt sie nur dadurch weg, dass man einfach bestimmte Sachen macht.
Also auch man weiterlebt.
Weiterlebt, im Sinne durch das Weiterleben.
Dann heilt die Zeit die Wunden.
Dann heilt die Zeit die Wunden. Aber wenn du nicht bereit bist, zu akzeptieren, dass dein Leben weitergeht nach diesem Schicksalsschlag, wie soll es funktionieren? Und ich bin immer wahnsinnig beeindruckt von Menschen, die irgendwie einen schweren Unfall hatten und ein Bein verloren haben oder irgendwie im Rollstuhl sitzen. Und mit welcher Energie manche Menschen ihr Leben in den Griff nehmen und sagen, ist mir doch völlig egal, da lasse ich mich nicht von brechen. Also so wirkt es von außen. Innen drin werden da ganz andere Mechanismen laufen, das ist gar keine Frage. Aber diese Trotzigkeit dem Schicksal gegenüber, das ist etwas, was ich dann wirklich in diesen Situationen immer sehr bemerkenswert finde.
Ja.
Und wenn das Menschen hinbekommen, die querschnittsgelähmt sind, dann wird man unter Umständen mit viel weniger gravierenden Schicksalsschlägen auch klarkommen können, wenn man den Anspruch hat, es zu probieren und dran zu arbeiten. Das ist zumindest mein Credo zu dem Thema.
Habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ja, wenn ich nicht weiterlebe, dann bleibe ich ja in dem Zustand, das, sag ich mal, Traumas oder Ähnlichem.
Ein ganz schöner Satz, wichtiger Satz, you have to live it down.
Ja. You have to live it down, ja.
Cool, ja. Wir haben, Christian, vor der Sendung, haben wir gesagt, wenn wir zeitlich nicht hinkommen würden mit dem Thema Führung, dann würdest du, wenn das vielleicht immer noch gilt, auch ein zweites Mal kommen.
Ja, gerne, habe ich ja
und,
gesagt.
Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und wir haben genau diese Situation, dass wir dieses Thema des Leaderships nicht mehr in voller Gänze abbilden können. Trotzdem würde ich gerne mal den Blick da reinwagen und die Brücke bauen wollen zwischen dem Thema der Selbstführung, was ich finde, was wir sehr inspirierend gehört haben, in die Führung hinein. Mit welcher Begründung sagst du, vieles liegt mit Sicherheit auf der Hand, aber vielleicht nochmal aus deinem Mund gehört, mit welcher Begründung sagst du, ist diese gelingende Selbstführung mit all dem, was wir jetzt gehört haben, so essentiell wichtig für eine gelingende Leadership für ein gelingendes Leadership von anderen Menschen?
Ich glaube sehr stark, dass jemand, der sich selber nicht führen kann und der seinen Prioritäten im Leben für sich selber keine Merit Order geben kann und die Dinge konkordant stellen kann und nicht in der Lage ist, in Krisensituationen die Ruhe zu bewahren, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, einerseits die Ruhe zu bewahren.
Amygdala Hijack.
Genau, ja. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Ja.
Die Ruhe zu bewahren und die Rationalität zu bewahren, die Situation in den Griff zu bekommen. Wie soll diese Person das können, wenn das gesamte Team, das diese Person führt, nachher in einer solchen Situation ist? Anders gesprochen, wenn der Kapitän, nachdem das Schiff gesunken ist, im Rettungsboot derjenige ist, der am meisten die Nerven verloren hat, dann hat das keinen positiven Effekt auf zwei Dinge. Erstens das Funktionieren des Teams und zweitens auf die Frage, ob er überhaupt noch eine Leadership-Rolle wahrnimmt. Mhm. Denn das wird nicht funktionieren. Mhm. Und insofern glaube ich, dass, und das habe ich auch mehrfach schon auch Mentees dann gesagt, dass man im Grunde genommen permanent übt, Führungsperson zu sein, weil man nämlich diesen Zielsetzungsmechanismus für sich selber machen muss und den Umsetzungsmechanismus mit sich selber machen muss, für sich selber machen muss. Und wenn ich das mal für mich selber verstanden habe, dann ist der Schritt, finde ich, gar nicht so mehr so weit, sich ein Team vorzustellen und zu überlegen, wie das funktioniert. Mhm. In einem Team oder für ein Team. Mhm. Aber umgekehrt, wenn ich selber nicht kann, wie soll ich dem Team das vermitteln?
Ja, ist nicht authentisch, ne?
Ich glaube, es ist nicht nur nicht authentisch, sondern es ist vom Grundsatz her für das Team in meiner Welt eher kontraproduktiv. Mhm. Weil die Menschen, die auf der einen Seite die Hierarchie wahrnehmen und auch diese Hierarchie in gewissem Rahmen befolgen und andererseits aber kein Verständnis dafür entwickeln, was gerade eigentlich gemacht werden soll, weil die Führungskraft ja gerade im Grunde genommen nicht in der Lage ist, die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Ja.
Ja. Ja? Das führt ja, muss ja bei den Personen, die Teil des Teams sind, zu einer großen Verwirrung führen. Mhm. Ja, und stellt die Mechanismen, die man selber für sich entwickelt hat, in Frage, weil man die Mechanismen, die man sozusagen als Teammitglied entwickelt hat, um Probleme in den Griff zu bekommen, scheinbar unter Umständen massiv konterkariert werden durch das, was da gerade passiert.
Mhm. Was würdest du sagen, jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus, wann ist eine Führungsverantwortung, wann ist Leadership gelungen? Was ist eine gute Führung? Was zeichnet gutes oder gelingendes Leadership für dich aus? Was gehört da dazu? Vielleicht auch wieder mit dem Kontext Ownership.
Ja, weiß nicht, wenn du das meinst. Ich glaube sehr stark, wenn die Ziele, die dem Team gesetzt worden sind, wie auch immer und wer auch immer es dann tut im Einzelfall, wenn diese Ziele vom Team wirklich verinnerlicht werden und auf die Ziele eingezahlt wird und zwar dann nach Möglichkeit auch erfolgreich eingezahlt wird. Mhm. Wenn das Team eine gewisse und in der Lage ist, sich auf bestimmte Situationen einzustellen, unterschiedliche Situationen einzustellen. Also das Thema Veränderung, Adaption spielt da für mich immer eine ganz große Rolle. Mhm. Wenn das gelingt oder wenn das erreicht wird, ist Leadership, glaube ich, erfolgreich. Also wenn das Team erfolgreich seinen Job macht, also seine Ziele erreicht, die dem Team gesetzt worden sind oder das Team sich gesetzt hat, dann würde ich sagen, war Leadership erfolgreich, war Ownership. Ist Ownership vorhanden, ist Leadership erfolgreich. Mhm.
Dieses Thema Ownership als Führungskraft, wie würdest du das definieren?
Für mich heißt es vor allem, dass auch ich als Führungskraft natürlich die Ziele des Teams, also jetzt nicht als basisdemokratische Zielsetzungsprozess, sondern die Ziele, die dem Team gesetzt worden sind, verinnerliche. Und dass ich meine sozusagen Kompetenz, die ich habe, vor allem im Bereich Leadership einsetze, damit das Team erfolgreich agieren kann und erfolgreich agieren wird. Mhm. Lass mich ein Beispiel machen, ganz kurz. Ich glaube, dazu gehört, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dass man das Team, wenn da eine gewisse Frustration ist, relativ zeitnah in einem Hot Debrief oder sowas wieder aufbaut und dahin führt, dass es am nächsten Tag wieder dran arbeitet, mit einem anderen Versuch dieses Ziel zu erreichen. Umgekehrt, wenn ein Team jetzt ganz einfach ein Ergebnis erreicht hat Und man das Gefühl hat, die fangen jetzt an, sich zu sehr zu zelebrieren dafür. Dass man dann sozusagen auch im Keller mal das Licht anmacht und das Gespräch mit ihnen führt, auch bei so einem Debrief, und sagt, lass uns mal überlegen, wie viel eigentlich bei der Zielerreichung, die wir jetzt haben, die super ist, wie viel der Faktor Glück eine Rolle spielt. Wie genau das mit unserer Planung eigentlich funktioniert hat. Sind wir erfolgreich, weil wir das genau umgesetzt haben, was wir geplant haben, oder sind wir erfolgreich, weil wir bestimmte Vorgehensweisen dann adaptiert haben an verschiedenen Stellen? Waren wir vielleicht erfolgreich, weil wir sowohl auf der Sachverhaltsebene als auch auf der Umsetzungsebene einen Fehler gemacht haben, jeweils einen, der sich neutralisiert hat? Also diese als Führungskraft eben dran zu arbeiten, dass das Team am nächsten Tag in einem möglichst optimalen Zustand wieder versucht, seine Ziele zu erreichen. Oder vielleicht nicht auf Tagesebene, auf Wochenebene, was auch immer. Da dann, das ist ja sicherlich unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein Team habe und um was für Themen es geht. Aber die Offenheit zu reflektieren, als Team zu reflektieren, warum Sachen funktioniert haben und warum sie nicht funktioniert haben, und die den Support zu liefern, insbesondere wenn Dinge nicht funktioniert haben, zu motivieren, dass die Teammitglieder wieder positiv an den nächsten Versuch herangehen.
Spannend. Ja, Christian, und wie und welche Tools es dafür gibt, welche Führungsstile es vielleicht dafür braucht oder erfolgsversprechend sein könnten, welche Kommunikationsarten erfolgsversprechend sein könnten, wie es in Krisen mit diesem furchtbaren Amygdala-Hijack aussieht, den ich aber auch kontrollieren kann und in den Griff bekommen kann. Also eine gewisse Souveränität und Stressresistenz eben auch aufbauen kann. Wie ich verschiedene Generationen führen kann mit all den verschiedenen Vorstellungen, Befindlichkeiten, Weltanschauungen, wie ich durch diese Spannungsfelder souverän hindurchschreiten kann, das würden wir gerne mit dir bei einem weiteren Podcast besprechen, wenn das auch in deinem Sinne ist.
Das mache ich sehr gerne mit euch beiden.
Ja, freue ich mich.
Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Christian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand, da waren wirklich ein paar richtig gute Golden Nuggets dabei. Corby, gibt's Dinge, die du heute rausgezogen hast?
Ja, definitiv. Das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Selbstzweck, den nehme ich so richtig mit. Und es waren ganz viele Sachen, wo ich einfach mich nickend gesehen habe, wo du gesagt hast, okay, das, wer sitzt am Steuer seines Lebens? Nur jeder selber, egal in welchen Bereichen. Keiner lebt für einen das Leben so, wie er es möchte. Hatten wir auch schon einige Male, dass es einfach so absolut wahr, weil auch die Sachen, wo du gesagt hast, wenn ich eine Veränderung möchte, entweder ich führe die Veränderung herbei, ich verändere was, egal in welchem Kontext, sei das im Gesundheitskontext, beruflichem Kontext, Beziehungskontext, entweder ich setze den Impact und ich komme in die Umsetzung oder ich kreise halt. Und was ich da auch einfach spannend fand, das, wo du vorhin gereicht hast, irgendwann ist der Reifegrad da, irgendwann ist der Punkt da, wo dann die Handlung beginnt. Und hat mir auch schon einige Male gesagt, manchmal wissen wir schon viel, also sprich im Sinne von ja Selbstbewusstsein. Ich weiß auch, was ich machen müsste, und dann gibt's vielleicht dann auch so viele Glaubenssätze und irgendwas, wo ich sage, okay, da drehe ich mich noch ein paar Mal, und irgendwann ist dann noch nur noch die Umsetzung gefragt. Ja.
Der Satz, den ich am meisten herausziehe, ist you have to live it down. Das finde ich einen tollen und sehr weisen Satz. In diesem Sinne, vielen Dank, Christian. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht ähnlich viele Golden Nuggets für euch mitgenommen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, bitte schreibt uns, gebt uns Feedback, gerne auch konstruktives Feedback. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, teilt das Ganze, liked uns, erzählt, dass es uns gibt, davon leben wir. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns bald nach den Weihnachtsferien wieder begrüßen und wieder hören. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis dahin, servus.
Tschüss zusammen.